Euch allen einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr hergekommen seid. Vielfalt im Licht der Bibel. Gender, Homosexualität und die Gemeinde. Jeder von uns wird sich unter diesem Titel irgendetwas vorstellen können und die meisten werden schon ein paar Artikel oder Bücher zum Thema gelesen haben. Und wenn man das macht, dann wird man sehr schnell merken, dass es ein sehr vielschichtiges und umfassendes Thema ist. Deshalb möchte ich am Anfang ein paar Anmerkungen machen, während diejenigen, die gerne eine Papierversion haben wollen, jetzt die Hand heben können. Ich habe ein paar Handouts gemacht. Da geht es so ein bisschen darum, dass ihr das Thema verfolgen könnt. Gleich vorweg gesagt, das ist nicht meine eigene Leistung. Ich habe meinen Freund Chad dabei helfen lassen und das danach noch ein bisschen überarbeitet, bei den Sachen, die mir fehlten. Es geht darum, dass man im Nachhinein so ein bisschen sehen kann, worum es beim Thema ging, sich erinnern kann und auch währenddessen schauen kann, wo wir gerade sind. Wer es digital mag, der kann jetzt gerne diesen QR-Code abscannen und dann ist genau dieses Handout, befindet sich dann in einem Laufwerk und das könnt ihr dann öffnen, auch mit verfolgen, wenn ihr möchtet. Der Vorteil der digitalen Version ist, dass ich dort schon die Lektüreliste angefügt habe. Das habe ich bei der Papierversion noch nicht gehabt. Von daher seid ihr im Vorteil, wenn ihr das Digitale habt, dann habt ihr auch gleich die Bücher, die hier vorne stehen, auch gleich als Liste für euch. Wie gesagt, ein paar Anmerkungen. Erstens, das Thema ist, wie ich sagte, so vielschichtig, dass es unmöglich ist, dass man an einem Abend in einer GBS alle Details klären kann. Die ersten drei Bücher, falls ihr sie sehen könnt, sind jeweils ein Buch zu einem Thema, sodass man eigentlich zu jedem einzelnen Thema schon einen ganzen Vortrag halten könnte, was so im Rahmen der GBS nicht vorgesehen ist. Zweitens werde ich aus dem gleichen Grund auch nicht immer jede Position, die es gibt oder die ich auch vielleicht anreiße und auch nicht jede Gegenposition behandeln, sondern eher eine Art Grundlage, eine Art Werkzeugkoffer zusammenstellen, sodass jeder von uns hoffentlich danach selbst in der Lage ist, solche Dinge zu beurteilen und sie einzuordnen. Und es geht in diesem Vortrag auch nicht darum zu wissen, was man alles über Gender Diversity, Gender Mainstream oder auch Homosexualität sagen könnte. Es geht darum, dass wir Grundlagen bekommen, eine Basis und bestimmte biblische Wahrheiten zu diesem Thema kennen. Und dazu werde ich im ersten Teil meines Vortrags mit euch zusammen besprechen, euch zeigen, wie unsere Gesellschaft eigentlich zu diesem heutigen Verständnis gekommen ist. Ich werde auf unterschiedliche Bereiche eingehen und auch versuchen, so umfangreich wie nötig, nicht wie möglich, wie nötig zu beschreiben, warum diese heutige Sicht so problematisch und falsch ist. Meine Hoffnung ist dabei, dass wir erkennen, dass auch wir Christen, also jeder von uns grundsätzlich in der Gefahr steht, sage ich mal so, auf den ersten Blick menschenfreundliche Vorstellungen zu übernehmen, die wirklich sehr zugewandt erscheinen, zum Teil, ohne zu merken, dass wir dadurch einer falschen Ideologie folgen. Und dann soll es in den weiteren Teilen darum gehen, zu zeigen, welches Grundverständnis für eine gesunde biblische Sicht auf das Thema notwendig ist. Und wir werden uns auch einige biblische Wahrheiten anschauen, sodass wir ein richtiges Verständnis bekommen, um zu erkennen, dass unterschiedliche Behauptungen der LGBTQIA+-Bewegung, so heißt sie inzwischen, auf denen sich diese Ideologie stützt, falsch sind. Solltet ihr zu dem Thema jetzt schon oder auch im Nachgang Fragen haben, dann dürft ihr gerne nach dem Vortrag zu den Pastoren und Ältesten kommen und diese Fragen stellen. Das hat unter anderem den Grund, dass das einfach von der Zeit her sonst zu umfangreich wird und wir alle hier bleiben, obwohl vielleicht nicht alle diese Fragen auch wirklich beantwortet haben müssen oder wollen. Ich hoffe, dass ich dadurch euer Interesse an diesem Thema wecken kann und auch, dass ihr ein Gespür entwickelt, sodass ihr darüber mehr lesen und auch mehr hören möchtet. Einigen von uns ist vielleicht noch nicht bewusst, dass es bei diesem Thema nicht um Sex geht. Dieses Thema dreht sich vielmehr im Kern um Ethik, Moral und Identität. Daher möchte ich zuerst eine Frage stellen an euch. Die müsst ihr jetzt nicht beantworten, das könnt ihr für euch selbst machen. Was verstehst du unter den Begriffen Ethik und Moral? Was würdest du einer Person antworten, die dich fragt, was ist Moral? Erklär mir mal bitte, was Moral ist. Und ich glaube, es geht euch so wie am Anfang auch mir. Wir alle kennen diese Begriffe, wir alle haben das schon gehört, aber die wenigsten von uns werden in der Lage sein, eine saubere Definition abzuliefern, was damit gemeint ist. Diese Begriffe sind für unser Thema aber von größter Bedeutung. Und daher wollen wir mit der Frage beginnen. Erster Punkt, was ist Moral? Wenn man nach einer Definition sucht, dann guckt man ja meistens erstmal im Duden nach. Ne? Wenn man ein Wort wissen möchte, wie es heißt, oder Wikipedia, oder man fragt gleich ChatGPT, okay. Aber ich gucke oft im Duden nach. Und da steht, Moral ist die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Anders ausgedrückt ist es sittliches Empfinden und Verhalten eines Einzelnen oder einer Gruppe. Man kann also unter Moral eine Liste oder einen Katalog von Verhaltensweisen verstehen, der uns hilft, uns in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens so zu verhalten, wie es gesellschaftlich akzeptiert ist. Diese sittlichen Normen sind aber auf der Welt nicht überall gleich. Was hier in Deutschland als gut und richtig akzeptiert wird, kann in anderen Ländern als beleidigend empfunden werden. Woran liegt das? Thomas Schirrmacher schreibt in seinem ersten Band der Ethik in einer Fußnote Folgendes. Dem vom Griechischen abgeleiteten Wort Ethik entspricht in etwa das aus dem Lateinischen abgeleitete Wort Moral. In der Philosophie wird Ethik als die theoretische Grundlage und Moral als das praktische Handeln unterschieden. Walter de Gruyter hält Ethik für die theoretische Reflexion, Ethos für die Grundhaltung eines Einzelnen oder einer Gesellschaft und Moral für den faktisch gelebten Konsens. Ethik und Moral sind immer von der Grundhaltung oder von der Weltanschauung einer Gesellschaft oder Kultur geprägt. Die Weltanschauung, das Weltbild, bildet die Grundlage dafür, welches Handeln oder Verhalten eine Gesellschaft als moralisch gut oder schlecht, als richtig oder falsch ansieht. Und letztlich werden auch wir von dieser Kultur, von der Moral, von der Ethik geprägt, sodass sie ausmacht, wie ich denke, wie ich fühle, wer ich bin und auch zum Teil meine Identität bestimmt. Jedes Moralsystem basiert also auf einer Weltanschauung. Der Theologe Stanley Hauers schreibt, eine moralische Handlung ist nicht nur als isolierter Akt zu betrachten, sondern beinhaltet grundlegende Einstellungen zur Natur und der Bedeutung des Lebens selbst. Wenn wir also die Moral, die sittlichen Normen unserer Gesellschaft verstehen und auch beurteilen wollen, dann müssen wir uns anschauen und auch verstehen, welches Weltbild die Gesellschaft als Grundlage für ihre Moral hat. Deswegen zweiter Punkt, die westliche Weltanschauung und wie sie sich verändert hat. In unserer christlich-westlichen Welt herrschte über lange Zeit die Weltanschauung, dass die natürliche und moralische Ordnung Teil eines großen Ganzen ist. Der Mensch wurde als Einheit von Körper und Geist verstanden, die eng miteinander verbunden waren. Es gab zwar früh Gegenströmungen wie den Gnostizismus, der das Körperliche als sündhaft ansah und nur das Geistliche als gut und richtig betonte, doch diese Lehre setzte sich damals nicht durch. Erst mit der wissenschaftlichen Revolution und der Aufklärung im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert kam es zu einem grundlegenden Wandel. Philosophen wie Immanuel Kant prägten ein neues Denken, das den Anspruch hatte, auf Wissenschaft zu beruhen. Im Mittelpunkt stand der Tatsachenraum, also alles, was objektiv und empirisch messbar ist. Und dieser Tatsachenraum wurde als primäre Wirklichkeit angesehen. Diese Entwicklung führte dazu, dass die Welt, die Schöpfung und der Mensch nicht mehr als Teil der göttlichen Ordnung verstanden wurden. Auch der Mensch wurde nicht mehr als Einheit aus Seele und Leib betrachtet. Geistige Aspekte, Werte und Gefühle wurden zwar nicht vollständig abgelehnt, aber der messbaren Wissenschaft untergeordnet. Und einen entscheidenden Schub dieser Sichtweise erhielten sie durch Charles Darwin und den Darwinismus. Mit den Prinzipien von Zufallsvariation und natürlicher Selektion wurde die Vorstellung einer geplanten Schöpfung in Frage gestellt. Das wissen wir alles zum Teil aus unserem Unterricht in der Schule, aber die Folgen von dieser Sicht waren extrem weitreichend. Die Natur erschien als wertneutral, moralische Grundlagen wurden unsicher und der Mensch konnte als Produkt von Zufall und Selektion verstanden werden, nicht mehr als gewolltes, geschaffenes Wesen. Die Gegenbewegung ließ nicht lange auf sich warten. Sie entstand Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts und nannte sich Romantik. Die Bewegung bestand aus Denkern, die versuchten, den Bereich der Werte aufrechtzuerhalten. Sie beschäftigten sich mit Fragen der Gerechtigkeit, Freiheit, Moral und der Sinnhaftigkeit des Lebens. Die Romantiker betrachteten das Menschenbild damals als unvollständig, als unvollkommene Ausschöpfung des menschlichen Wesens. Das vom normalen Denken abweichende Empfinden jenseits des rational Verstehbaren und Begreiflichen sollte hervorgehoben werden. Also das Denken, das, was im Kopf passiert, die Sinnfrage sollte höher gestellt werden als die Wissenschaft. Heute verwendet man für die Bewegung, der die Objektivität und Wissenschaft als Wertemaßstab ansieht, den Begriff des Modernismus. Dieser Tradition steht die Postmoderne, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann, entgegen. Die Postmoderne, haben wir auch wahrscheinlich alle schon mal gehört, ist das, was wir heute immer noch haben, stellt eine absolute Wahrheit bis heute in Frage und betont die Subjektivität als gültigen Maßstab der vorhandenen Realitäten. Und diese beiden Strömungen, Moderne und Postmoderne, sind miteinander unvereinbar. Es entstand sehr früh ein sehr tiefer Graben zwischen diesen beiden Auffassungen. Beide Strömungen und die tiefe Spaltung zwischen ihnen wirken sich auf unsere heutige westliche Weltanschauung aus. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Folgen der Spaltung der Modernen und Postmodernen. Das Resultat von dieser Spaltung war das, was man heute nicht im biblischen Sinne, sondern im wissenschaftlichen Sinne als dualistische Sicht bezeichnen kann. Der Theologe Francis Schaeffer hat versucht, diesen Zustand, diese Weltanschauung durch eine Metapher zu erklären. Er stellt diese beiden Ideologien, diese beiden Lehrauffassungen, sich wie ein Haus vor mit zwei Stockwerken. In dem Untergeschoss, in der unteren Etage, befindet sich die empirische Wissenschaft. Dort gehört alles das hin, was man als objektiv wahr bezeichnen kann. Also alles, was sich empirisch wissenschaftlich erklären und nachweisen, messen lässt. Und Kennzeichen dieser Wahrheit sind, dass sie öffentlich, objektiv und absolut, also unveränderlich sind. Diese Wahrheiten werden normalerweise von allen akzeptiert und sind unabhängig von Ansichten oder den privaten Glaubensüberzeugungen. In der oberen Etage befindet sich der Bereich von Moral und Theologie. Dort gehört alles hin, was man als theologisch oder moralisch wahr ansehen könnte. Alles, was dieser Etage zugeordnet wurde, galt als privat, subjektiv und relativ. In diesem Stockwerk ist die Wahrheit nie absolut. Dort gilt, was für dich wahr ist, kann für mich aber unwahr sein und umgekehrt. Für Modernisten ist das Erdgeschoss die primäre oder einzige Wirklichkeit, also Fakten und Wissenschaft. Für die Postmoderne ist das Obergeschoss die primäre Realität. Selbst Fakten und Wissenschaft sind für sie nur gedankliche Konstrukte. Die Philosophie beeinflusst viele Themenbereiche, weshalb diese Spaltung für viele Bereiche relevant ist. Zum Beispiel die Moral oder Ethik, die Fragen stellt, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Oder ist Abtreibung okay oder nicht? Und so weiter. Die Antwort auf diese Frage hängt absolut davon ab, wie ich Menschsein definiere. wann ist der Mensch ein Mensch? Da auch der Mensch in ein oberes und unteres Stockwerk zerlegt wurde, ist auch diese Bewertung nicht eindeutig und wirft Probleme auf. Oberes Stockwerk, Person, Wertebereich, Grundlage für unsere Menschenrechte. Unteres Stockwerk, Körper, Faktenbereich, empirisch erfasst und messbar. Die Folge dieser Trennung ist eine fragmentierte Vorstellung von Menschen, die den Körper als vom eigentlichen Selbst getrennt ansieht. Und das hat dazu geführt, dass nicht mehr nur das biologische Sein eines Körpers und dessen Merkmale ihn zu einem Menschen macht, sondern diskutiert wird, ab wann oder auch bis wann dieser Körper noch eine Person ist. Diese Weltanschauung ist die Grundlage der heutigen Ethik und Moral. Und das hat Auswirkungen auf unser Menschenbild. Vierter Punkt, Folgen des Dualismus für die modernen Themen unserer Zeit. Wie schon gesagt, beruht die heutige säkuläre Moral absolut auf der Grundlage dieses zutiefst gespaltenen Dualismus. Sie trennt Mensch in Person und Körper, und diese nach christlicher Auffassung entmenschlichte Ansicht ist der Kern der kontroversesten Themen, die uns heute als Christen begegnen und beschäftigen. Wie eben auch der Themen Homosexualität und Gender Diversity. Bevor ich auf diese Themen näher eingehen möchte, will ich kurz auf ein verwandtes Thema eingehen, dem Gender Mainstream. Ihr hört schon, es sind eigentlich drei Themen, die wir betrachten. Es ist einmal Gender Mainstream, Homosexualität und Gender Diversity. Gender Mainstreaming entspringt nicht dem Dualismus, bildet aber in gewisser Weise die Grundlage für das dualistische Thema der Gender Diversity. Gender Mainstream hat im Ursprung nichts mit sexueller Vielfalt zu tun. Der Begriff Gender Mainstreaming entstand bei der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Zunächst war es einfach nur die Fortführung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die mit dem Feminismus in den 70er Jahren begonnen hat. Der Unterschied lag aber darin, dass nicht mehr nur überlegt wurde, wie Frauenrechte auf das gleiche Level der Männer gehoben werden können, sondern welche Auswirkungen politische Maßnahmen auf die Lebenswirklichkeit von Frauen und von Männern haben können. Und obwohl diese Erklärung, die gefasst wurde, in keinster Weise rechtsverbindlich war, wurde diese nach und nach in gültiges Recht eingeflochten, anfänglich von der Europäischen Union. Seit 2001 hat auch Deutschland begonnen, diese Rechte, die daraus entstanden sind, nach und nach in gültiges Recht in Deutschland einzubinden. Und wenn es um Kriterien von öffentlichen Aufträgen, öffentlichen Dienst und so weiter geht, ist das mit die Grundlage für die Bewertung und auch für die Gesetzgebung. Das heißt, überall da, wo der Staat Geld vergibt, überall da, wo er auch andere Dinge beauftragt, finden diese Erklärungen eine Anwendung. Ihr wisst, und das haben wir auch oft schon gesagt, die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist grundsätzlich eine absolut gute Sache. Ist ein super Anliegen, was wir absolut unterstützen. Die Bibel erklärt Mann und Frau als völlig gleich in Wert und Würde. Und wir kennen aus der Bibel genug Beispiele von Frauen, die einen Beruf ausgeübt haben und sogar sehr erfolgreich waren. Früher arbeiteten Mann und Frau meist gemeinsam im Haus oder auf dem Feld oder in der Werkstatt. Und das änderte sich erst dann, als die Industrialisierung den Arbeitsplatz und den Wohnort trennte. Das Problem dieser Pekinger Erklärung liegt aber darin, dass sie nicht nur die Rechte von Frauen stärken wollte, sondern die klassischen und biblischen Rollenbilder abschaffen will. Vater und Mutter soll in sich austauschbar sein. Und sie verschiebt den Fokus auf das Individuum und seine Selbstverwirklichung stellt Familie und Kinder als Hindernis dar. Dort wird empfohlen, aus diesen Erklärungen wird empfohlen, dass man Kinder möglichst früh in die Krippe geben soll, am besten ab einem Jahr, damit die Erwerbsarbeit im gleichen Umfang für beide Elternteile möglich ist. Traditionelle Muster sollen aufgebrochen werden, Männer stärker an der Familienarbeit beteiligt werden. Das hört sich erstmal ganz gut an. Warum nicht? Es ist doch gut, wenn Männer auch an der Erziehung teilnehmen. Es ist doch gut, wenn Männer auch zu Hause bleiben. Es ist doch nichts Verkehrtes dran, oder? Das Problem ist aber, dass die Wünsche und Sehnsüchte des Individuums als Recht dargestellt werden, dem sich alles andere unterordnen und anpassen muss. Das ist das, was die Peking-Erklärung macht. Das Individuum hat alle Rechte, die es haben möchte, und alles muss sich diesem Individuum unterordnen. Und Das steht im Gegensatz zur biblischen Lehre von Liebe, Hingabe und Selbstaufgabe in der Familie. Um diese Ziele zu erreichen, hat man sich vorgenommen, die ganze Gesellschaft zu beeinflussen, auch durch unsere Sprache. Und deswegen ist das Gendern, was von uns gefordert wird, zum Teil in der Sprache nicht nur eine grammatikale Frage, sondern auch Ausdruck der dahinterstehenden Ideologie. Wie gesagt, es gibt ein ganzes Buch dazu, mehrere Bücher, die dazu geschrieben worden sind, aber der Christoph Redl hat ein sehr gutes Buch geschrieben und auch Vorträge gemacht, die man bei YouTube sich anschauen kann, die wirklich sehr gut sind zum Thema. Also macht das gerne, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. Dort gibt es Statistiken, Widersprüche und auch sehr gute Gegenargumente. Die Tatsache, dass Gender Mainstreaming die Wünsche und Sehnsüchte des Individuums als ein Recht darstellt, dem sich alles andere unterordnen und anpassen muss, bringt uns zurück zu Gender Diversity. Denn diese Bewegung ist auf den Zug von Gender Mainstreaming aufgesprungen. Was als Gleichstellung von Mann und Frau begann, ist nun das Bestreben, alle Geschlechter, die man sich ausdenken könnte, gleichzustellen und auch gleich zu behandeln. Durch diesen sehr geschickten Schachzug, die feministische Bewegung mit der Geschlechterdiversität zu verknüpfen, wurde erreicht, dass die gefühlte Geschlechtsidentität genauso schützenswert wurde wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Einforderung dieses Rechts bedeutete, dass die persönlichen Gefühle einer Person bezüglich ihrer Orientierung respektiert und geschützt werden müssen. Selbst dann, wenn diese ihrem biologischen Geschlecht widersprechen. So wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau in den Gesetzen der Länder verankert wurden und auch immer noch werden, fangen Regierungen an, auch das Recht auf Gleichberechtigung für die LGBTQIA+-Bewegung Personen in Gesetze zu verankern. Gender-Identität nicht anzuerkennen, eine Person nicht mit ihren genderneutralen Pronomen anzusprechen, wird als Diskriminierung eingestuft und entsprechend bestraft. Das ist noch nicht in vielen Ländern der Fall, aber die postmoderne Sichtweise, dass sich die objektive Wahrheit aus dem Untergeschoss dem subjektiven Empfinden aus dem Obergeschoss unterordnen muss, ist nun durch die Gleichberechtigung von Mann und Frau geschützt. Und das Gleiche gilt auch bei dem Thema Homosexualität. Es ist nicht das Gleiche, ganz wichtig, es ist nicht das Gleiche wie Gender Diversity. Es ist super spannend, wenn man sich die Bücher schnappt und mal guckt, wie dieses LGBTQIA, wie es alles zustande gekommen ist. Es ist eine Entwicklung, die lange gedauert hat. Und die Feministen haben anfänglich gegen LG, also Lesbian und Gays, geschimpft, wollten das gar nicht, dass sie sich da aufsatteln. Die Bisexuellen, fürs B, die sollten nach LG nicht mit rein und so weiter. Die haben sich am Anfang gegenseitig ein bisschen angefeindet und sich das nicht gegönnt und irgendwann aber, weil der gleiche Gegenwind für alle galt, sich arrangiert, um miteinander verbunden, um mehr erreichen zu können. Trotzdem ist das ähnlich von dem postmodernen Verständnis, dass homosexuell sein zu dürfen eben unter der gleichen Annahme liegt, dass ich denke, dass ich homosexuell fühle und weil ich das so fühle, ist es in Ordnung und ich darf es sein und ich bin es auch. Und die Tatsache, dass der Körper für das Heterosexuelle gemacht worden ist, wird einfach ignoriert und als nicht entscheidend hingestellt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht denken, ach, es ist nur ein Gefühl. Wir wissen, dass sexuelle Neigung nicht einfach nur eine Einbildung ist. Die sexuellen Reaktionen auf Bilder von Mann und Frau, die kann man im Gehirn messen. Also wenn ein homosexueller Mensch für eine gleichgeschlechtliche Person empfindet und das eine Erregung auslöst, dann lässt sich es im Gehirn richtig physikalisch messen. Das ist nicht einfach nur eine Einbildung. Das sind Gefühle wie Angst, Freude, Liebe und sogar religiöse Erfahrungen aber auch. Und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen und so wie die homosexuelle Bewegung es noch macht, teilweise zu sagen, das liegt genetisch fest, zu sagen, es gibt ein Gen für Religiosität. Das machen wir auch nicht, obwohl es die gleichen messbaren Reaktionen sind. Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen aus Körper und Geist und so, dass es uns nicht wundern sollte, dass es solche Erkenntnisse gibt. Gefühle allein sind keine Argumente, ob etwas richtig oder falsch, moralisch oder unmoralisch ist. Homosexualität ist im Kern sowie beim Transgenderismus ebenfalls die Abwertung des menschlichen Körpers. Nancy R. Percy schreibt dazu, sich auf gleichgeschlechtliches Verhalten einzulassen, kommt somit der Aussage gleich, warum sollte mein Körper meine psychologische Identität bestimmen? Warum sollte die strukturelle Ordnung meines Körpers etwas darüber zu sagen haben, was ich sexuell tue? Warum sollten meine moralischen Entscheidungen von seinem Telos, also der Bestimmung oder dem Ziel, gesteuert werden? Die Folge ist, dass nicht mein Körper und sein Geschlecht das Erdgeschoss zählt, sondern nur mein Geist, meine Gefühle und meine Wünsche, Obergeschoss. Diesem Denken liegt die Annahme zugrunde, dass der Körper keinen Hinweis auf unsere Identität gibt. Er gibt uns keinerlei Orientierung im Hinblick auf unsere sexuellen Entscheidungen. Er ist irrelevant und unbedeutend. Soweit zu den Erklärungen, warum die säkulare Moral heute so ist, wie sie ist. Nun ist die Frage, was brauchen wir Christen, um in dieser postmodernen Zeit den Lehren, die sich doch eigentlich oftmals ganz gut anhören, zu widerstehen? Und dazu müssen wir sagen, zuallererst brauchen wir eine Basis. Eine Basis, die uns festmacht und eine Basis, die dafür sorgt, dass wir nicht wie ein Fähnchen ständig von jedem Wind hin und her geweht werden. Das wollen wir uns Punkt 5 anschauen, die Basis der Bewertung von wahr oder falsch. Die Bibel spricht von einem Felsen, auf dem Gott seine Gemeinde bauen will. Und dieser Fels oder auch Eckstein ist Jesus Christus. Das wissen wir. Daher ist die Basis oder die Frage oder die Aussage, die wir treffen müssen für dieses Thema, kenne deinen Gott. Unsere christliche Weltanschauung ist im starken Maße davon abhängig, welches Gottesbild wir haben. Gott ist unser Retter. Gott ist unser Erlöser. Gott ist gut, er ist barmherzig, er ist gnädig, langmütig und auch geduldig. Gott ist die Liebe. Stimmen wir dem zu? Ich hoffe, das steht in der Bibel so drin. Ja, das sind biblische Aussagen. Aber wenn wir nur diese Eigenschaften Gottes allein stehen lassen, dann fällt es schwer, sich vorzustellen, dass ein Gott der Liebe etwas gegen die Verbindung von zwei Menschen haben kann, die sich aufrichtig lieben, sich die Treue versprechen, einen Bund fürs Leben eingehen und für immer zusammenleben. Das kann doch ein Gott der Liebe gutheißen müssen, das muss ein Gott der Liebe gutheißen, auch wenn es zwei Menschen vom gleichen Geschlecht sind. Und dazu müssen wir sagen, Gott ist Liebe, richtig. Das stimmt. Wir kennen das alle, aber Liebe ist nicht Gott. Gott ist viel mehr, viel größer, als ihn einfach auf Liebe zu reduzieren. Gott ist auch himmlischer König, himmlischer Richter. Er ist ein verzehrendes Feuer, Hebräer 12, Vers 29. Mächtig, anbetungswürdig, rein, ewig, unveränderlich, heilig und der Schöpfer des ganzen Universums. Gott war es, der bewusst mit einem bestimmten Plan und einem bestimmten Ziel sprach und nur durch sein Wort die Welt erschuf. Die Schöpfung hat weder die Autorität noch die Erkenntnis, Gottes Werk in Frage zu stellen. Gott allein hat so viel Macht, das ganze Universum zu erschaffen. 1. Mose 1, Vers 1, Jeremia 32, Vers 17, Psalm 33, Vers 6. Nur Gott ist als einziges Wesen unabhängig, autonom und untersteht keiner Autorität. Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 25, Jesaja 40, 13 bis 14, Psalm 90, Vers 2. Wir Menschen sind geschaffene Wesen, abhängig und nur in Grenzen autonom. 1. Mose 2, Vers 7, Apostelgeschichte 17, 28, Psalm 100, Vers 3. Nicht die Geschöpfe legen die Regeln fest und erschaffen die Wahrheit, wie sie gemacht worden sind. Allein der Schöpfer hat die Autorität und das Recht, das zu tun. Römer 9, 20 bis 21, Jesaja 45, 9, Jesaja 33, 22, Johannes 14, 15, Jakobus 4, Vers 7. Es ist unveränderbar, so wie Gott unveränderlich ist. Malachi 3, Vers 6 und Jakobus 1, Vers 17. Die Verteilung der Rollen und der Autorität ist in der ganzen Bibel eindeutig und klar. Gott ist König, Herrscher und mächtiger Schöpfer. Und die Menschen sind seine Geschöpfe. Gott spricht und erklärt, wie die Regeln sind und wie er sich das gedacht hat. Der Mensch empfängt und ordnet sich dem unter. Als das Volk Israel im dritten Buch Mose die Ordnung für das eheliche sexuelle Zusammenleben bekam, steht am Anfang: Und der Herr redete zu Mose und sprach. Der Herr redete zu Mose und sprach: Redet zu den Kindern Israels und spricht zu ihnen: Ich, der Herr, bin euer Gott. Nach meinen Rechtsbestimmungen sollt ihr handeln und meine Satzungen halten, dass ihr in ihnen wandelt, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Gott selbst hat gesprochen und seine Ordnung verkündet. Und das gilt für die ganze Bibel. Entweder hat der Geist Gottes zu den Menschen gesprochen oder Gott selbst hat den Menschen gesagt, was sie aufschreiben sollen und sie bewegt und befähigt diese Dinge, die Gott in seinem Wort stehen haben wollte. Es ist kein Menschenwerk. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. 2. Timotheus 3, Vers 16. Immer dann, wenn Menschen aus den Bewegungen von Gender Mainstream, Homosexualität und Gender Diversity versuchen, die Bibel mit ihrer Ideologie in Einklang zu bringen, wird versucht, Teile der Bibel zu entkräften. Man erklärt, dass man sie im damaligen patriarchalen Kontext betrachten müsste und sie deshalb auf die heutigen Umstände nicht mehr anwendbar sei. Das ist ein netter Versuch und die Aufsätze, und das ist wirklich so, ich habe mir einige durchgelesen, die Aufsätze, die man zu lesen kann, sind wirklich gut geschrieben. Und die klingen wirklich in sich nachvollziehbar. Wenn man sein Wort, wenn man seinen Gott nicht kennt, dann ist man wirklich versucht zu denken, ja, es klingt eigentlich logisch, was sie sagen. Da werden Aussagen rausgehauen, die man, wenn man sie nicht überprüft, als annehmbar empfindet und als menschlich freundlich zugewandt. Aber sie ignorieren trotzdem Gottes Allmacht und die Quelle des Wortes Gottes. Gottes Wort mit seiner moralischen Ordnung ist heute noch genauso gültig und anwendbar wie zu Zeiten von Mose. Psalm 119, 89, Matthäus 24, 35 und Römer 7, Vers 17. Die Frage, die sich also jeder Christ stellen muss, ist, ob ich Gottes Autorität anerkenne und ob ich die Autorität der Bibel anerkenne. Akzeptiere ich, dass die Bibel nicht nur Gottes Wort enthält, sondern dass sie Gottes irrtumsloses Wort ist. Und ich dann, wenn ich es akzeptiere, nicht versuchen kann, Abschnitte und Ausschnitte abzuwerten, indem ich behaupte, dass sie einem patriarchalen System von Menschen geschrieben wurden und somit nicht mehr allgemein gültig seien. Wenn wir diese Basis nicht haben, wenn das nicht der Punkt ist, auf dem wir stehen, nicht der Fels ist, auf dem wir stehen, dann ist jede weitere Diskussion völlig sinnlos. Dann brauchen wir sie nicht zu führen, weil die Wahrheit, die Grundlage einfach nicht vorhanden ist. Denn dann wird nicht nur die gültige, subjektive Realität des Obergeschosses bevorzugt, sondern auch die Basis, die objektive Wahrheit des Untergeschosses in Frage gestellt. Doch diese Basis, die wir haben, ist die einzig gültige Autorität, um Antworten darauf zu geben, was ethisch, moralisch falsch oder richtig ist. Mit dieser Basis, auf der ausnahmslos jeder Christ stehen sollte, wollen wir zu unserem nächsten Punkt kommen. Die Wahrheit über falsche Behauptungen aus der LGBTQIA+-Bewegung. Eine Behauptung, die man sehr häufig hört, die immer oft genannt wird, ist, dass die Bibel fast nichts gegen Homosexualität sagen solle, würde, beziehungsweise der Kontext zeigt, dass es nicht auf heute anwendbar ist. Man muss bei dieser Behauptung zugeben, dass die Bibel im Verhältnis zu den gesamten über 30.000 Versen an nicht so vielen Stellen etwas über oder gegen Homosexualität sagt. Das stimmt tatsächlich. Das bedeutet aber nicht, dass gelebte oder praktizierte Homosexualität von der Bibel nicht verurteilt bzw. Sünde verworfen wird. Die Bibel wurde uns nicht als Buch gegeben, das uns in jedem Detail erklären will, was alles in der sündhaften Welt damals und heute verkehrt läuft. Sie erzählt uns vor allen Dingen die wunderbare Geschichte eines barmherzigen Gottes, der rebellische Sünder retten und mit ihnen die Ewigkeit verbringen möchte. Außerdem sind die wenigen Stellen, die es gibt, über die Jahrtausende im Volk Israel und von den Christen anerkannt und so gelebt worden, sodass es bis vor wenigen Jahren keine breite Diskussion darüber gab, ob es richtig oder falsch sein könnte. Wenn man sagt, Jesus hat nie was über Homosexualität gesagt, dann liegt es einfach daran, dass es auch nie notwendig war. Der Kontext der damaligen Welt war völlig klar, dass es eine Sünde war, die nicht gelebt werden durfte. Es gab keinen Anlass, darüber viele Worte zu verlieren. Und dennoch finden wir sie. Im ersten Buch Mose wird uns von den Städten Sodom und Gomorra erzählt. Beide Städte wurden wegen ihrer widerlichen Taten von Gott gerichtet und zerstört. Homosexualität war nicht die einzige Sünde von Sodom und Gomorra. Aber es war eine von ihnen, die angeprangert wurden. Der zentrale Abschnitt ist der, wo zwei Engel, die aber nicht als Engel zu erkennen waren und wie Männer aussahen, zu Lot kamen, um ihn zu warnen. Die Männer Sodoms kamen nachts zu Lot und drängten ihn: Bringen Sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Genesis 19, Vers 5. Und Lot versuchte, sie zu beruhigen und sprach zu dem aufgebrachten Mob: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Kevin DeYoung schreibt dazu in seinem Buch Homosexuality: Am wichtigsten ist, dass Sodom und Gomorra im Neuen Testament mit homosexuellen Praktiken in Verbindung gebracht werden. Judas 7 sagt: Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und widernatürlicher Begierde nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Der Ausdruck widernatürliche Begierde, Sarkos Heteras, könnte wörtlich mit anderes Fleisch übersetzt werden. So steht es auch oft in der Schlachter-Version drin. Was einige Gelehrte zu der Annahme veranlasst, dass die gemeinte Sünde der Geschlechtsverkehr mit Engeln ist. Diese Interpretation ist möglich, aber es ist besser, anderes Fleisch als Bezugnahme auf Männer zu verstehen, die mit einem Mann statt mit einer Frau schlafen, gemäß dem mosaischen Gesetz in Levitikus 18, 22 und 20, 13. Es wäre schwierig, die Männer von Sodom für den Geschlechtsverkehr mit Engeln verantwortlich zu machen, wenn sie keine Ahnung hatten, dass die Gäste bei Lot Engel waren. Darüber hinaus haben sich laut Judas auch die umliegenden Städte der Sünde des widernatürlichen Begehrens Sarkos Heteras hingegeben. Sollen wir annehmen, dass die anderen Städte in der Gegend ebenfalls Geschlechtsverkehr mit Engeln hatten? Es ist plausibler anzunehmen, dass mit anderem Fleisch die Sünde der homosexuellen Aktivität gemeint ist. Dann einige Zeit später ließ Gott Mose aufschreiben, was Lot hier schon wusste. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Greuel. Und 3. Mose 20, Vers 13, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide ein Greuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Im Neuen Testament erklärt Paulus dann in Römer 1, ab Vers 18, dass Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit kommt und was er mit Gottlosigkeit meint und auch welche Folgen diese Gottlosigkeit hat. Er spricht dann in Versen 26 und 27 von entehrenden Leidenschaften, denen Frauen mit Frauen und Männer mit Männern in Leidenschaft zueinander entbrannten und miteinander Schande trieben. Und genauso führt Paulus auch die Liste im 1. Korinther 6, Vers 9 und 1. Timotheus 1, Vers 10 weiter, indem er sie mit allen anderen Sünden auflistet, die von Gott verurteilt werden. Und darunter nennt Paulus auch die Knabenschänder. Und das ist auch wieder ein Einwand von der Bewegung, dass es ja gemeint ist, dass Ältere mit Kindern oder Jüngeren verkehren, aber man kann es auch mit homosexuell im Allgemeinen übersetzen und verurteilt diesen Lebensstil als sündhaft. Paulus geht es dabei nicht darum, dass er anprangert, dass dort ein Machtmissbrauch stattgefunden hat. Das ist das Argument aus der Szene, dass dort Männer sind, die eine höhere Stellung haben, mehr Macht haben, mehr Geld haben in dieser patriarchalen Gesellschaft und ihre Macht ausnutzen und andere Männer damit einfach nur erniedrigen wollten. Paulus verurteilte generell ein sündhaftes, gegen die gute Ordnung gerichtetes Verhalten, indem er das Ausleben von Homosexualität in einem Atemzug mit Unzucht, Götzendienst und Ehebruch nannte. Soweit zu dem Versuch, dieses umfassende Thema kurz zu behandeln. Kevin Young führt in seinem Buch diese Tatsache auf 34 Seiten aus. Besorgt euch gern dieses Buch. Es ist wirklich gut geschrieben. Es gibt es nur in Englisch. Ein kleiner Nachteil für alle, die nicht Englisch können. Aber er befasst sich in diesem Buch hervorragend mit den Argumenten, die gebracht werden, auch von der Gegenbewegung, und legt dar, warum diese Argumente nicht gelten. Eine zweite Behauptung, die sehr häufig kommt, ist, bei Gott gibt es nicht nur männlich und weiblich. Und diese Behauptung resultiert aus der postmodernen Sichtweise, dass mein biologisches Geschlecht nicht die allein bestimmende Wirklichkeit für meine Gender-Identität ist. Und diese eine Behauptung, die steht in einer Reihe mit anderen Behauptungen, die man auch kennt. Ich bin nicht mein Körper oder ich bin im falschen Körper gefangen oder Gott hat mich so geschaffen. Das sind alles Aussagen, die man sich anhören kann, angucken kann, die aber letztendlich die gleiche Ursache haben. Menschen, die Gender Diversity befürworten und verteidigen, leugnen meistens nämlich nicht, dass es wissenschaftlich gesehen, unter Geschoss, eindeutig Mann und Frau gibt. Sie sagen sehr wohl, dass der Körper männlich und weiblich geschaffen ist. Es wird mancher eingewandt, das sehen wir auch gleich auf einem Bild, dass es noch ein drittes Geschlecht gäbe oder ein Zwitter, die Intersexualität. Aber das ist etwas, was man biologisch nicht ranziehen kann. Das sind 0,6% weltweit im Jahr Babys, die so geboren werden. Und das sind Variationen, genetische Variationen, die man nicht als normal ansehen kann. 2018 gab es ein Ärzteblatt, das rausgebracht wurde. Da gab es in Deutschland unter 875.000 Geburten 15 intersexuelle Babys. Also ein verschwindend kleiner Teil von dem, was man als Mann und Frau definiert. Trotzdem, sie sagen, es gibt Mann und Frau, aber was sie machen, ist, dass sie sagen, meine Identität, meine Geschlechtsidentität ist unabhängig von meinem Körpergeschlecht. Der Körper spielt für mich keine Rolle. Es ist nicht entscheidend für mich, was meine Biologie sagt. Die Wahl meines Geschlechtes hat nichts mit der Materie zu tun. Alles, was zählt, sind die inneren Gefühle und Bewertungen. Um diese Ideologie zu verdeutlichen und auch schon Kindern, kein Witz, Kindern in den USA und ich auch schon teilweise in Deutschland, wird ganz früh in der Schule beigebracht oder erklärt, was Gender Diversity ist, und ihnen wird gezeigt, dass es eine total gute Sache ist und dass man das ruhig akzeptieren könnte, und benutzt dafür, weil es auch schon so schön niedlich ist, ein Bild von einem Lebkuchenmännchen, so würden wir es sagen, was aber genderneutral The Gender-Bread Person genannt wird. Dieses Bild soll diese Ideologie verniedlichen und zeigt deutlich, dass die Identität nicht von der Anatomie abhängig gemacht wird. Doch man kann es gut sehen, ne? Der Körper, die wissenschaftliche Feststellung des Geschlechts im Erdgeschoss, in diesem Fall sogar wirklich unten, spielt keine Rolle. Alles, was zählt, ist das postmoderne Verständnis vom Selbst im Obergeschoss. Oben das Gehirn, das mich als eben anders, als ich biologisch bin, definiert. Es geht nicht darum, was das biologische Geschlecht mir sagt, sondern wie ich mich als Mensch fühle. Und das geht so weit, dass die Gender Diversity Bewegung eine weitere falsche Behauptung aufstellt, die sich aus "Es gibt nicht nur männlich und weiblich" ergibt. Sie ist subtil und fällt zuerst gar nicht auf. Wir sehen es unten rechts in dem Bild, links, entschuldigt, da steht, das Geschlecht wird bei der Geburt zugewiesen. Es ist nicht eine gegebene, nicht eine sichtbare Tatsache, sondern eine Entscheidung der Hebammen und Ärzte. Es wird nicht gesagt, ich sehe es als ein Junge, ich sehe es als ein Mädchen, deswegen ergibt sich es in natürlicher Weise daraus, dass es eben der Körper eines Jungen oder Mädchens ist, sondern es wird gesagt, diesen Menschen wurde das Geschlecht zugewiesen. Eine Tat von außen, die wiederum nichts mit der Tatsache, wie es ist, zu tun hat. Die Frage, die sich für uns aus der Gender Diversity Bewegung ergibt, ist elementar. Akzeptieren wir unsere gegebene biologische Identität als Mann oder Frau oder lehnen wir diese ab? Wir sprachen vorhin bei der Basis davon, dass es jemanden gibt, der einen Plan für uns hatte. Einen Plan, dass der Schöpfergott den Menschen so machen wollte, wie er ist, nämlich als männlich und weiblich. Er war es, der den Menschen als materielles Wesen mit Körper und Geist schuf, weil wir so am besten befähigt wurden, Gottes Wesen in all seinen Aspekten wiederzuspiegeln und zu verherrlichen. Das habe ich jetzt nicht als Folie. 1. Mose 2, Vers 7, da bildete der Herr, oder? Doch. Da bildete der Herr, der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und 1. Mose 2, Vers 22 bis 24. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen. Denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. An keiner anderen Stelle der Bibel wird erklärt, dass es noch ein weiteres Geschlecht gebraucht hätte, dass noch ein weiteres Geschlecht erschaffen werden musste, um Gottes Wesen besser wiederzuspiegeln als Mann und Frau allein. Die Frau wurde komplementär zu Adam geschaffen und gemeinsam sollen sie Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde abbilden. Sie wurden als Einheit von Körper und Geist erschaffen, sodass ihr biologisches Geschlecht untrennbar auch ihre Gender-Identität bestimmt. Wir sind von Gott geschaffene Männer und Frauen. In einem Buch hat der Autor, in diesem kleinen Buch da unten, hat der Autor die Frage gestellt, beschreib mir mal, wie du dich als Mann fühlst. Und ich bin sofort auf diese Frage aufgesprungen und habe mir überlegt, so wie fühle ich mich als Mann? Wie fühlst du dich als Frau? Wie fühlt man sich als Frau? Und der Autor hat darüber nachgedacht, auch etwas länger, musste ich nicht, weil ich es ja gelesen habe, und kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass er gesagt hat, die Frage ist in sich falsch. Die Frage ist nicht richtig. Es geht nicht darum, wie ich mich als Frau fühle. Es geht nicht darum, wie ich mich als Mann fühle. Weil es nicht darum geht, dass wir gefühlte Männer und Frauen sind, sondern dass wir von Gott geschaffene, von Gott so bestimmte Männer und Frauen sind. Unser biologisches Geschlecht definiert unsere Identität, nicht wie man sich dabei fühlt. Wir sind Männer, weil wir eben Geschlechtsmerkmale eines Mannes haben. Wir sind Frauen, weil wir Geschlechtsmerkmale einer Frau haben. Das definiert unsere Identität. Und das sorgt auch dafür, diese körperliche Unterschiedlichkeit, dass wir nur als Mann und Frau die körperliche Einswerdung des Fleisches vollziehen können. Nochmal Nancy R. Percy. Die Bibel verkündet den tiefen Wert und die Würde des materiellen Bereichs einschließlich des menschlichen Körpers als das Werk eines liebenden Gottes. Deshalb legt die biblische Moral großen Wert auf die Tatsache der menschlichen Körperlichkeit. Die Achtung vor der Person ist untrennbar mit der Achtung vor dem Körper verbunden. Er schuf uns mit materiellen Körpern, die in einem materiellen Universum leben. Warum? Offensichtlich schätzt Gott die materielle Dimension und er möchte, dass auch wir sie wertschätzen. Die Schrift behandelt Körper und Seele als zwei Seiten derselben Medaille. Das innerliche Leben der Seele drückt sich durch das äußerliche Leben des Körpers aus. Der Herrscher des Universums hat den Menschen nach seinem großartigen und perfekten Plan als einheitliches Wesen geschaffen. Mann und Frau sind so gestaltet, dass sie sich sexuell ergänzen und zusammenpassen und sie nur als komplementäres Paar fähig sind, sich fortzupflanzen. Diese Wahrheiten, die wir hoffentlich so annehmen und glauben können, ändern leider nichts daran, dass wir in einer gefallenen Welt der Postmoderne leben. Und daher begegnen uns in unserem Alltag immer wieder Menschen, die diese Bewegung gut finden, sie verteidigen oder aber auch danach leben. Das heißt, wir Christen sind häufig täglich mit der Frage konfrontiert, wie sollen wir nun darauf reagieren? Die erste Antwort, die ich darauf geben möchte, ist, Ziehe rote Linien in deinem Leben. Ihr kennt die Geschichte von dem Volk Israel, als sie in das Exil nach Babel verschleppt worden sind. Dort lebten sie, hat eigentlich Andi heute Morgen auch ein bisschen erzählt, dort lebten sie mitten unter den Heiden. Während aber Andi von dem danach erzählt hat, als sie wieder nach Jerusalem sollten, war es am Anfang so, als sie doch dachten, dass sie nur kurz da bleiben würden, dass der Prophet Jeremia zu ihnen kam und ihnen etwas erzählt hat. Wir finden in Jeremia 29, in Versen 4, 5 und 7 folgenden Text. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Und trotzdem, Daniel, der auch zu den Weggeführten gehörte, hat nicht alles mitgemacht. Die Israeliten arrangierten sich mit dem Leben dort und sie integrierten sich in die heidnische Gesellschaft. Sie suchten sogar ihr Bestes. Aber diese Integration hatte Grenzen. Sie konnten sich mit dem Leben dort abfinden, aber sie machten nicht alles mit. Daniel weigerte sich, das Essen zu sich zu nehmen, das von der Tafel des Königs kam. Er und seine Freunde wollten sich vor Gott reinhalten, weil sie Ehrfurcht vor Gott hatten und seine Gebote nicht übertreten wollten. Daniel liebte, ehrte und achtete seinen Gott und wollte lieber sterben, als etwas anderes zu tun, als seinen Gott anzubeten. In dieser Welt zu leben, in unserer heutigen Welt und ihre Gewohnheiten und Lebensweise anzunehmen, hat Grenzen. Wir können nicht überall mitmachen und mithalten. Wenn wir aufgefordert werden, etwas zu tun, was ganz klar den biblischen Wahrheiten widerspricht, oder man uns auffordert zu sündigen, dann dürfen wir uns daran nicht beteiligen. Das war in dem Fall Daniel einfach. Daniel sollte dazu genötigt werden, einen anderen Gott oder einen anderen Götzen anzubeten als seinen einzig wahren, lebendigen Gott. Und genauso einfach wäre es auch, wenn man, was vielleicht irgendwann so kommen könnte, uns in der Freikirche hier sagt, ihr Pastoren, ihr müsst auch andere gleichgeschlechtliche Paare trauen. Kann ja passieren, dass man uns irgendwann dazu zwingen möchte. Dann wäre es einfach, wir zu reagieren haben. Sagen wir natürlich nein, das dürfen wir nicht. Das ist Sünde, das ist gegen Gottes Gebot, machen wir nicht. Mit all den Kosten und Folgen, die es haben könnte. Aber in unserem Alltag, da geht es doch viel häufiger um einfache Fragen wie, spreche ich jetzt eine Person, die es sich wünscht, mit ihren genderneutralen Pronomen an, anstatt sie mit er, sie, ihrer, seiner, diejenige, derjenige, welche, welcher und so weiter anzusprechen? Ist vielleicht nicht die tägliche Frage, wird es aber irgendwann werden. Ich habe gehört von einem Gemeindemitglied, dass in einem Seminar alle ihre Genderpronomen auf das Namensschild draufschreiben sollten. Der erste Schritt dazu, dass man dann auch sagt, und jetzt sprecht sie auch so an. Nenne ich eine Transperson bei seinem, ihrem neu gegebenen Namen? Wenn ein Mann zu mir kommt und sagt, ich bin Anja, und ich sehe offensichtlich, es ist ein Mann, spreche ich ihn mit Anja an oder mit dem Namen Ralf, den ich von ihm kenne? Oder gendere ich, benutze also einen Stern, einen Doppelpunkt oder einen Unterstrich, um in meiner Hausarbeit, in meiner Facharbeit, in meiner Abschlussarbeit alle möglichen gewählten Identitäten zu inkludieren? Die Antwort auf diese Fragen ist, es gibt nicht die Antwort. Ich weiß, es ist jetzt sehr unbefriedigend für euch, weil ihr gerne eine Antwort darauf haben wolltet. Aber ich denke, dass es nicht weise wäre, solche Fragen mit einer pauschalen Antwort einfach abzutun. Denn es hängt immer sehr stark von unseren Umständen ab und davon, ob ich andere Möglichkeiten habe, dieser Aufforderung zu entgehen. Andere neutrale Formulierungen, die ich benutzen kann in einer Arbeit. Oder auch einleitend, das habe ich auch gehört von einer anderen, die ich kenne, da war es zumindest noch so, ich weiß jetzt, wie es inzwischen ist, aber da konnte man, wenn man am Anfang seiner Abschlussarbeit, Diplomarbeit geschrieben hat, unter dem und dem der Anrede fasse ich alle anderen Anreden mit zusammen. Und dann kommt man doch in der Arbeit mit sie und er weitermachen. Das ging auch. Also es ist die Frage, ob ich einen Kampf auch umgehen kann und nicht jeden Kampf kämpfen muss, den es sich eigentlich nicht zu kämpfen lohnt. Nur weil ich ein super Ideologe bin, der überall in die Welt reinschreien muss, dass ich Christ bin und sowas einfach nicht tue. Aus Prinzip nicht. Weil ich konfrontativ bin und meine Überzeugung durchsetzen möchte, anstatt weise und gelassen damit umzugehen, sodass man diesen Krieg nicht führen muss. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass sich diese Umstände auch ändern können und ich glaube sogar sehr wahrscheinlich ändern werden. Und so dass uns Christen auch etwas kosten wird, für unsere Wahrheiten einzustehen. Das ist nicht wirklich neu. Christen hat es auf der ganzen Welt schon seit 2000 Jahren unheimlich viel gekostet, für die biblischen Wahrheiten einzustehen. Sie wurden vertrieben, verbrannt, an Kreuze genagelt, sie wurden gequält, gefoltert, weil sie ihren christlichen Glauben vertreten haben. Uns geht's gut, wir sind in Deutschland, findet nicht statt, brauchen wir keine Sorge vor zu haben, aber in Kanada ist bereits ein Gesetz verabschiedet worden, nennt sich C16, das Menschen mit einer hohen Geldstrafe bestraft, die sich weigern, andere Menschen mit ihrer genderneutralen Pronomen anzureden, wenn diese es wünschen. Geldstrafen bis $100,000. So what? Trotzdem bleibt, wir brauchen Weisheit und auch biblisches Verständnis, um auf diese Fragen richtig antworten zu können. Und wie gehen wir mit den Menschen um, die sich als homosexuell oder divers outen und so auch leben wollen? Handle barmherzig. Bei all den Wahrheiten, die man über Abtreibung, Transgender, Homosexualität und alles sagen kann, dürfen wir nicht vergessen, wir sprechen und haben es mit Menschen zu tun. Es sind Menschen wie du und ich. Menschen, die trotz ihrer Sünde vor Gott durch ihre Ebenbildlichkeit ihres Wesens von Gott die gleiche von ihm gegebene Würde und den gleichen von ihm gegebenen Wert haben wie jeder einzelne von uns auch. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unseren Gemeinden, auch in dieser Gemeinde, das wissen wir, also vielleicht nicht ihr alle, aber ich weiß das, Menschen haben, die mit dieser Sünde kämpfen, die ihre Homosexualität nicht ausleben, aber dieses homosexuelle Empfinden haben. Diese homosexuelle Anziehungskraft, wie man es auch sagen kann. Christliche Eltern leiden darunter, dass Kinder zu ihnen kommen und sagen, ich will homosexuell leben, ich bin schwul, ich bin lesbisch. Oder auch in einer anderen Geschlechtsidentitätskrise stecken. Und davon wird es mehr geben. Ihr kennt das, ich kenne es, vielleicht ihr auch. Als ich in der Pubertät war, habe ich mir genauso die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? So, was macht mich eigentlich aus? Was macht mich als Junge, als Mann eigentlich aus? Und ich glaube, dass gerade Frauen und Mädchen sich diese Frage noch viel mehr stellen. Und ich weiß auch von einigen Männern, jetzt von Frauen in diesem Fall nicht, das wissen vielleicht andere Frauen, aber von einigen Männern, die in dieser pubertären Zeit auch damit zu tun hatten, dass sie auch das eigene Geschlecht plötzlich ganz interessant fanden. Das hat sich meistens nicht durchgesetzt, aber es kam vor. Und meistens oder eigentlich immer geht es auch ziemlich schnell wieder vorbei. Aber es sind Prozesse, die stattfinden. Und in dieser Welt heute gibt es zwei Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Das erste ist, dass in den sozialen Medien unfassbar viel darüber gesprochen wird, was alles daran toll ist. Unfassbar viel darüber gesprochen wird, dass jeder, wenn er es möchte, sich selbst finden kann. Und dass jegliche Art von Empfindung gar kein Problem ist. Geschlechtstechnisch, wo es dann Variationen gibt von männlich und weiblich und alles, was dazwischen sein könnte, bisexuell, asexuell, was es alles gibt, bis hin dazu, das kennt ihr auch, dass Menschen plötzlich sagen, ich bin ein Fuchs oder ein Hund. Ja, ihr lacht, aber das ist wirklich, die meinen das ernst. Und die sind diese Menschen, die vielleicht jetzt gerade nicht, aber es gibt Menschen, die damit kämpfen. Und auch wenn sie nicht damit kämpfen, sind es immer noch von Gott geschaffene Wesen, die Wert und Würde haben, die man nicht herablassend behandeln darf und die man schon gar nicht hasserfüllt oder irgendwie mit Abscheu ansprechen oder auch behandeln darf. Das ist nicht das, was Christen tun. Wir heißen es nicht gut, wir akzeptieren es nicht, aber wir behandeln Menschen nicht wie Menschen zweiter Klasse. Wir stellen uns nicht über sie und denken, dass wir etwas Besseres seien als sie. Es sind genauso verlorene Sünder wie wir auch. Verurteilung und Härte führt zu Verletzung und Isolation der betroffenen Person. Und noch was. Ich weiß von Menschen, auch aus meinem Umfeld, die haben an ihrem Arbeitsplatz, wahrscheinlich fast alle hier, die kennen von ihrem Arbeitsplatz irgendeine Person, die zumindest homosexuell ist. Das ist ja noch relativ weit verbreitet. Und vielleicht hast du schon gedacht, wenn du sie angeguckt hast, die ist irgendwie komisch. Und irgendwas stört dich daran. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte heute Abend ist, kennst du nicht auch genug Menschen an einem Arbeitsplatz, die die Ehe schon gebrochen haben, die untreu waren, die geschieden sind oder die unverheiratet sind und durch die Betten hüpfen? Hast du schon mit der gleichen Abneigung und Abscheu auf diese Person reagiert wie auf andere vielleicht, denen du begegnet bist? Vor Gott spielt das keine andere Rolle. Für Gott ist die eine Sünde wie die andere. Für ihn ist es absolut gleichwertig. Wieso machen wir dann einen Unterschied? Wieso denken wir dann, dass wir uns darüber stellen dürften und sagen dürfen, das ist eklig? Ist falsch. Dürfen wir nicht. Wir lehnen die Sünde ab. So wie jede andere Sünde eines anderen Menschen auch. Und jeder Mensch braucht für seine Sünde Sühnung, wie wir sie auch gebraucht haben. Aber trotzdem müssen wir Christen diesen Menschen mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Wie hat das Jesus gemacht? Jesus hat immer zu jeder Zeit die Fehler klar benannt. Er hat Sünden immer klar und deutlich auch Sünde genannt. Und ja, Jesus wurde auch an einigen Stellen ziemlich deutlich und ziemlich radikal, wenn es darum ging, dass irgendwelche Leiter seines Volkes, die eigentlich ihn repräsentieren sollten, Dinge gemacht haben, die voll daneben waren. Zum Beispiel die Priester, die in dem Tempel Tierverkäufer zugelassen haben. Ihr kennt die Geschichte zu gut. Aber Jesus ist jederzeit trotzdem allen anderen Menschen mit Freundlichkeit begegnet und hat den Umgang mit dem größten Abschaum der damaligen Zeit nicht gemieden. Auch die Geschichten kennt ihr. Was gehst du beim Zöllner ein und aus? Größte Sünde. Er hat Prostituierte mit sich genommen und hat sich ihnen zugewandt. Und Jesus ist sogar durch Samaria gelaufen. Kein echter Jude setzt seinen Fuß jemals bei Samaria rein. Niemand. Jesus hat es getan. Das heißt, wir dürfen nicht von der einen und auch nicht von der anderen Seite des Pferdes fallen. Eine Überbetonung des Gebotes führt dazu, dass wir Menschen zu schnell richten, anstatt ihnen zu helfen. Aber eine Überbetonung der Gnade wäre falsch, da dadurch Gottes Heiligkeit und seine Gebote abgeschwächt würden. So nach dem Motto, ist doch schön, ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, sie haben sich lieb und sind sich treu. Ist doch super, lass sie auch leben. Nein, auch das ist nicht richtig. Wir brauchen einen Umgang, der von dem Gebot und von der Gnade, also von dem Evangelium, geprägt worden ist. Das Gebot, das die Sünde auch beim Namen nennt und die Gnade, die Mut macht, weil wir immer wieder neu Vergebung bekommen. Soweit der Vortrag. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Bücher sehr ans Herz legen. Ihr seht, ich habe hier vorne meine Bücher aufgereiht, die ich dazu gelesen habe. Also nicht alle. Ich muss zugeben, eins habe ich nicht gelesen. Das habe ich angefangen und dann wieder verworfen, weil ich zu blöd dafür bin. Aber drei Bücher fand ich super hilfreich. Und die solltet ihr, wenn ihr auch nur ein bisschen Interesse an diesem Thema haben, alle lesen. Das erste ist von Kevin Young. Das heißt, What does the Bible really teach about homosexuality? Das spielt eigentlich anders aus, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das Erste. Darin, richtig cool, er fängt an und rollt erstmal auf, worum es eigentlich in der Bibel geht, was Gott eigentlich sich vorgestellt hat, das, was wir unter die Basis gemacht haben, und fängt dann an, die grundlegenden Bibelstellen, die ich auch genannt habe, 1. Mose 19, 3. Mose 18 und 20 und auch die römischen Texte, ganz genau auseinanderzunehmen und zu zeigen, warum diese doch richtig sind. Denn es ist immer wieder wenn ihr euch die Videos anguckt, immer wieder so, dass diese Bibelstellen dekonstruiert werden von den von der Seite der homosexuellen Bewegung und die in Frage gestellt werden, damit man sagen kann, die Bibel sagt nichts darüber. Und das macht er ganz fein und zeigt, dass es nicht so gültig ist, was sie machen. Und dann, im zweiten Teil, schnappt er sich typische Fragen über Homosexualität, also Aussagen und Fragen dazu und erklärt ganz, ganz viel und sehr ausführlich dazu, warum das wie ist und was man dazu sagen darf und was auch nicht. Also super Buch zu dem Thema. Dann eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Gender Mainstream, also Mann, Rolle, Mann, Frau, ist von Christoph Redl, Gender. Super gut geschrieben, sehr umfangreich, sehr ausführlich mit diesen ganzen Informationen, warum und welche Zeiten und wie ist es entstanden und was kam dann und was wurde dagegen gesagt und was hat wieder die andere Partei dazu gesagt, bis zum Stand, wo wir heute sind. Auch mit dem Gendern und allem drum und dran. Also richtig, richtig gut. Es gibt einen Vortrag von ihm, aber wie gesagt, das ist ein ganzes Buch. Ihr seht, das ist nicht ganz dünn. Und er macht daraus eine Stunde. Also auch das ist nicht so umfassend, aber er macht eine Stunde nur über dieses Thema. Also kann man sich auch anhören, dann hat man einen groben Überblick. Und dann ein Buch von Sharon James, Der, die, was. Lässt sich schön merken, das kennen wir alle aus der Sesamstraße. Der, die, was, Genderideologie und biblische Schöpfungsordnung. Und da rollt sie sehr fein, super geschrieben, leicht zu lesen, die Entwicklung von Gender Diversity auf, erklärt die Ursprünge, formuliert auch nochmal den Plan von Gott, Mann und Frau und auch weitergehend, was ist mit dem Transgender von Kindern und so weiter. Also diese drei Bücher sind ein Must-Have. Also, ihr versteht mich richtig. Wenn es euch interessiert, ihr mehr darüber wissen wollt, dann lest diese drei Bücher auf jeden Fall. Wer ein bisschen einsteigen möchte, der kann diese Büchlein nehmen. Das ist richtig gut. Glaubt Gott an Geschlechtervielfalt von Samuel Ferguson. Das liest man in einer Dreiviertelstunde und dann weiß man grob alles, worum es geht. Also es ist wirklich gut und geht leicht. Und ist Gott homophob von Sam Albury. Sam Albury ist selbst ein homosexuell empfindender Mann, der das mit 15 Jahren rausgefunden hat und geht auch in seinem Buch ganz viel auf die Argumente ein, die es gibt. Homosexualität und die Bibel. Die Partnerschaft ist doch bestimmt okay, wenn sie treu und verbindlich gelebt wird. Oder? Fragezeichen. Und Christen und Homosexualität und so weiter. Also auch ein schönes Buch, was nicht so dick ist, was man leicht lesen kann. Auch die anderen Bücher gut. Nur ein Kommentar noch, dieses Buch hier. Das ist das, wofür ich zu doof bin. Das ist so richtig wissenschaftlich. Also der, also für mich jedenfalls, Carl R. Truman hat sich richtig viel Mühe gegeben und sehr, sehr ausführlich und komplex, wie man es halt kennt, in ganz langen Sätzen, damit es auch alles hier reinpasst, die kompletten Sachen aufgerollt. Also von vorn bis nach hinten, richtig, richtig gut, aber sehr umfassend. Wer es etwas weniger wissenschaftlich mag, ist es die gleiche Version von ihm, ist das gleiche Buch, nur gekürzt, auch von ihm geschrieben im Nachgang. Tatsächlich, wie ich es gehört habe, hat er das angefangen zu schreiben, nachdem er hörte, das ist zu komplex. Damit es mehr Leute lesen können, hat er ein einfacheres Buch geschrieben. Genau. Hier sind die Bücher. Ihr könnt euch das gerne abfotografieren gleich, wenn ihr wollt. Ich lasse es einfach hier dran stehen. Und ansonsten bin ich durch. Wenn ihr noch gleich im Anschluss Fragen habt, wie gesagt, kommt gerne zu uns nach vorne. Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch. Wir können versuchen, Antworten zu geben, aber ich glaube, dass auch wir nicht auf jede Frage die endgültig gültige Antwort haben. Dann lasst mich noch beten und dann können wir erstmal abschließen. Herr, wir danken dir dafür, dass du einen wundervollen Plan für uns hast. Es ist nicht so, dass du jemanden vergessen hast, dass du jemanden ausgeschlossen hast, dass du irgendwelche Menschen nicht willst, sondern dass du einfach etwas geschaffen hast, was in sich schon perfekt war, was in sich schon perfekt ist und was wir feiern dürfen, worüber wir uns freuen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser Erkenntnis mehr und mehr wachsen lässt, dass du wunderschön bist und nur wunderschöne Dinge machst und dass du uns hilfst, in einer richtigen Art und Weise mit Barmherzigkeit und Freundlichkeit, aber auch mit Klarheit, mit all den Menschen umzugehen, die das so nicht glauben können und nicht glauben wollen oder sogar dagegen sind. Herr, wenn wir angefeindet werden, dann lass uns durch deine Gnade mit Freundlichkeit reagieren. Du hast uns aufgefordert, dass wir lieben. Diese Aussage ist wahr. Wir sollen dich lieben von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele und von ganzem Verstand und den Nächsten wie uns selbst. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass wir dich lieben und deine Gebote achten und das tun, was du möchtest. Segne uns dabei und hilf uns, Herr. Und segne uns auch den Abend jetzt noch. Amen.
Ich danke Gott für dich, Björn. Danke, dass du dich da so reingearbeitet hast. Und danke, dass du uns einmal mehr daran erinnert hast. Lasst uns möglichst viel im Untergeschoss bleiben. Das Bild hat mir geholfen. Wenn wir ins Obergeschoss gehen, dann laufen wir Gefahr, dass wir subjektive Gefühle zum Maßstab machen. Aber wir haben bei dem ersten Thema, Gemeindebibelschule, erinnere ich mich noch an den ersten Vortrag von unserem Pastor Christian, Sola Scriptura. Und auf dieser Wahrheit stehen wir. Danke, Björn, dass du uns das auch wiederum heute mit diesem schönen Bild unter die Augen gemalt hast. Vielen Dank dafür. Und auch danke für alle, die jetzt per Livestream dabei waren, unsere Arche-Gemeinde in Stade und in Hannover. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, kommt auf uns zu und redet auch untereinander gerne darüber. Gott segne euch.